Insofern freue ich mich jetzt auf den dritten Vortrag noch vor der Mittagspause hinzuweisen mit dem Titel Traumafokussierte dialektische behaviorale Therapie, also die DBT mit jetzt diesem Traumafokus. Und Sie sehen im Programm den Namen von Frau Dr. Biermann, die leider, wie so viele aktuell, an einem Infekt erkrankt ist und nicht selber kommen konnte. Aber sie hat als ganz würdige Vertretung Frau Mall geschickt, die einen Applaus verdient hat, dass sie so kurzfristig eingesprungen ist. Sie ist die therapeutische Leiterin im Bereich der traumafokussierten DBT am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Und wir freuen uns auf den Vortrag. Noch ein kleiner organisatorischer Hinweis für die, die es noch nicht gesehen haben. Im Sinne des Umweltschutzes verzichten wir auf die vielen Papierausdrucke, haben aber Ihnen einen QR-Code zur Verfügung gestellt, mit dem Sie die Vortragsfolien aller Vorträge sich herunterladen können auf Smartphone oder Tablet. Dann Frau Mall, vielen Dank fürs Einspringen und Ihren Vortrag und Ihnen Freude beim Zuhören. So.
Den Prompter habe ich gefunden. Ja, vielen Dank Ihnen, dass ich hier sein darf. Wie gesagt, Sie würden hier jetzt eigentlich an der Stelle die Frau Biermann sehen. Ich habe gestern von meinem Glück erfahren, deswegen würde ich an der einen oder anderen Stelle um Nachsicht bitten, falls es in der nächsten Dreiviertelstunde an der einen oder anderen Stelle holprig wird. Sie haben es gerade schon gehört, ich bin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in der Psychosomatik stationär tätig und das ist auch der Ort, wo wir jetzt eben gerade vor einigen Monaten die TF-DBT eingeführt haben. Das heißt, ich bin in der Praxis tätig, wir sind dabei, die ersten Eindrücke, Daten und Erfahrungen zu sammeln. Genau. Was werde ich Ihnen in der nächsten Dreiviertelstunde berichten? Einmal zum theoretischen Hintergrund und zur Entwicklung der TF-DBT, wie ist sie überhaupt entstanden? Dann zum Störungs- und Behandlungsmodell der TF-DBT, das haben Sie auch bei meinen beiden Vorrednern schon gesehen, da werde ich nochmal drauf eingehen. Und dann komme ich zu den strukturellen und inhaltlichen Veränderungen in der TF-DBT und dabei vor allem geht es um die Exposition in Sensu, die wir auch mit unseren Borderline-Patientinnen und Patienten jetzt machen und um den Wise Mind als nochmal erweitertes neues Konzept in der DBT. Genau. Ich glaube, hierzu muss ich den Anwesenden nicht viel erzählen. Die DBT hat sich etabliert als wirksame Therapie zur Behandlung von Borderline-Patienten. Genau. Und gleichzeitig, wie man eben auch schon von meinen Vorrednern gehört hat, es gibt nach wie vor Bedarf zur Veränderung. Auch wenn die DBT vielleicht eine der besten Methoden ist, um Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen zu behandeln, das ist nach wie vor weit davon entfernt, gut zu sein oder sehr gut zu sein. Ja. Genau, jetzt wie ist die TF-DBT entstanden? Die TF-DBT ist aus der DBT-PTBS entstanden. Ich werde sie mit ganz vielen Abkürzungen bombardieren, sehen Sie es mir nach. Sie können es nochmal in Ruhe auch im Handout nachlesen, dann, was die bedeuten. Die DBT-PTBS ist entstanden aus der Standard-DBT und in Kombination eben mit traumafokussierten Elementen, den Expositionen, dem kognitiven Arbeiten. Wurden hinzugefügt Act-Elemente, hier zum Beispiel das werteorientierte Arbeiten und Elemente aus dem Buddhismus, hier vor allem auch die Achtsamkeitselemente, die in der DBT-PTBS dann zusammengefügt wurden. Im stationären Kontext haben wir ein 12-wöchiges Programm, im ambulanten Kontext ist es ein 12-monatiges, hochfrequentes Programm mit einer 3-monatigen, noch niederfrequenten Weiterbehandlung. Genau. Was beinhaltet dieses Konzept? Sie sehen drei Säulen. Jetzt gucken wir mal. Ah ja. Genau. Das eine ist das Self-Help-Manual, das Selbsthilfe-Manual, wo die Patienten angehalten sind, täglich 30 Minuten in Eigenregie zu arbeiten, über die Therapiesitzung hinaus. Sie sehen jetzt nicht mehr so viel, jetzt wieder mehr. Sie sehen als auf der rechten Seite das Consultation-Team, in dem der Patient, die Patientin in einer Fallvorstellung auch vorgestellt wird auf Station, findet das im multiprofessionellen Team im Rahmen der Visite wöchentlich statt in der Ambulanz. Gibt es auch hierfür nochmal einen extra Rahmen. Und zum Beispiel wird nach 3 Wochen Nach 3 Wochen auf Station der Orientierung und Vorbereitung, das sehen Sie in der Mitte oben, kommen Patienten gemeinsam mit dem Einzeltherapeuten in unser multiprofessionelles Team und stellen ihren alten und ihren neuen Weg vor. Ne, wenn sie bereit sind, die nachfolgende Expositionsphase zu machen, wenn sie bereit sind, Expositionen in Sensu zu machen. Ja, das Team segnet das dann gemeinsam mit Patient und Therapeut ab und dann geht's los. Na, dann sehen Sie die Expositionsphase als Herzstück unserer Therapie. Das sind dann mehrere Wochen stationär, im Ambulanten natürlich mehrere Monate. Ja, Sie sehen es hier rechts, ist nochmal die Zeiteinteilung für den ambulanten Rahmen. Und ganz unten in der mittleren Spalte sehen Sie den Punkt, wo es auch, wie der Herr Enning schon sagte, um die Entfaltung des Lebens geht. Es ist wunderbar, wenn unsere Patienten eine tolle stationäre oder ambulante Therapie machen. Wenn sich im Alltag nicht viel verändert, fragt man sich, okay, wofür haben wir das jetzt gemacht? Wie können wir es, ne, wozu taugt das? Der Bereich kommt im Stationären sehr kurz, ist bei 12 Wochen vorhersehbar. Im Ambulanten haben wir dafür ein bisschen mehr Raum. Genau, also das sind die 3 Säulen und das Kernstück der TBT-PTBS ist eben diese Expositionsphase in der Mitte, wo Patienten hochfrequent Traumaexpositionen machen, in Sensu, soweit möglich, auch in Vivo. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie wurde aus der TBT-PTBS, wie kam die Idee zur TF-TBT zustande? Das ist eine Mannheimer Studie, die verglichen hat die TBT-PTBS zur CPT, also zur Cognitive Processing Therapy. Und erstmal sieht man, okay, beide funktionieren, beide reduzieren Symptomschwere bei unseren PTBS-Patienten. Was jedoch tatsächlich nochmal auch deutlich spannender für die Idee der TF-DBT war, ist, dass man gesehen hat, wie Sie hier rot umkringelt sehen, dass es auch einen deutlichen Effekt auf die Borderline-Symptomatik gab. Und die wurde in dieser Studie gar nicht explizit adressiert. Also es war eine Studie, da ging es um Traumabehandlung und gleichzeitig sah man am Ende, okay, auch die Borderline-Symptomatik war signifikant reduziert. Wie kommt das zustande? Und so ist die Idee entstanden, könnte es denn nicht auch für unsere Borderline-Patientinnen, die ja auch von intensiven Emotionen, von Vermeidung, von Escape-Verhalten sprechen, könnte das nicht auch für die ein guter Ansatz sein, um in der Symptomatik noch mal mehr und weiter erfolgreich zu reduzieren. Das war die Idee, es könnte 4 Wirkmechanismen geben. Das eine ist das inhibitorische Lernen, dass Patienten neue soziale Lernerfahrungen machen. Also wenn sie aufhören zu vermeiden, sowohl ihre eigenen Emotionen als auch soziale Interaktionen, dass sie neue Erfahrungen machen können und merken, hey, mein Alarmsystem geht hier wie bekloppt an, ne? Mein Mandelkern schreit, aber vielleicht passiert gar nichts in der Realität. Ne, dass ich von meinem Heimatfilm zurückkomme in die Tagesschau. Genau. Ein weiterer Wirkmechanismus könnte sein, dass ich eben meine früheren Bewältigungsstrategien revidieren kann, wenn ich merke, ich bin nicht mehr in einem permanenten Alarmzustand, ich bin nicht mehr in einem Umfeld, wo ein permanentes Alarmiertsein notwendig ist, dass ich dann auch meine Überlebensstrategie nicht mehr brauche und dass ich vielleicht auch meine Einstellungen und Überzeugungen bezüglich meiner traumatischen Invalidierung, komme ich gleich nochmal drauf, überdenken kann. Und ein vierter Punkt, der in der Traumatherapie ganz, ganz zentral ist, ist die Akzeptanz der Erlebnisse. Sie sind Teil meiner Biografie. Die werden sich nicht mehr verändern und es ist mein Job, damit umzugehen und mir ein lebenswertes Leben zu gestalten. Genau. Das ist der Teil, der vor allem auch über die Expositionen abgedeckt wird. Und der zweite Punkt ist, dass wir unsere Patienten befähigen wollen, eine innere Haltung aufzubauen. Von Mitgefühl, Wohlwollen, Gelassenheit und Mitfreude, sowohl für sich, aber auch für andere. Auch das haben Sie vom Herrn Enning gehört. Unsere Patienten ecken an im Sozialen. Unsere Patienten sind auffällig, ob sie wollen oder nicht. Und wir sind ein Stück weit weggekommen von rein compassion-basierten Ansätzen, wo es nur Mitgefühl für sich geht, sondern wieder mehr dazu, ich bin ein Teil eines Ganzen. Und somit muss ich auch irgendwie in Verbindung treten. Und diese vier Aspekte, auf die gehe ich nachher auch nochmal genauer ein, sind eben Teil von Wise Mind. So, das haben Sie schon mehrfach gesehen. Das ist das Störungsmodell der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Was relevant ist jetzt für die TF-DBT, ist, die Standard-DBT hat häufig an dysfunktionalem Verhalten angesetzt. Wir brauchen Skills-Coaching, wir müssen selbstverletzendes Verhalten reduzieren. Und was häufig einfach viel zu kurz kam, ist das Ansetzen an den drei Hauptsymptombereichen. Und vor allem eben auch am Ansetzen an der Emotionsdysregulation. In der Traumatherapie, komme ich gleich nochmal dazu, machen wir das ganz automatisch. Was macht man? Man bearbeitet die Traumatisierung und die dadurch entstandenen Netzwerke. Wieso machen wir das mit unseren Borderline-Patienten, die, Sie haben es gehört, auch bei Herrn Enging, 40% traumatisch erlebte Invalidierung haben? Wieso machen wir das da eigentlich nicht parallel? So ist die ND entstanden von TF-DBT. Es gibt die Standard-DBT und dann die traumafokussierte DBT, die sich aufteilt in zwei Arme. Den einen ist eben die DBT-PTBS, die adressiert Folgen von körperlichem und sexuellem Missbrauch, so wie wir es jetzt auch schon seit Jahren tun und es bewährt ist. Und dieser neue Arm, der nun eben dazugekommen ist, das ist die DBT-TI. Lesen Sie die Abkürzung nach. Hier geht es eben gerade um diese dramatischen Invalidierungen. Ich komme gleich nochmal dazu. Ich verwende Begriffe wie traumatische Invalidierung, traumatisch erlebte Invalidierung parallel. Damit ist dasselbe gemeint. Ich erkläre Ihnen nochmal ein bisschen genauer, wie es dazu kommt. Traumatische Invalidierung ist tatsächlich pragmatisch kürzer. Ja. Genauso wie es hier aufgezeichnet ist, funktioniert es auch in der Praxis ganz parallel. Auch diese Grafik kennen Sie in etwas abgeänderter Form schon, was wir hier, er ist wieder da, ist schön. Genau, was Sie schon, was man aus der Standard-DBT kennt, ist die Telefonberatung im Krisenfall, was Sie gerade auch schon gehört haben, und da ist er wieder weg. Naja, vielleicht werden wir noch Freunde heute. Genau, ist das Selbsthilfemanual, auch das ist nun in der DBT, in der TF-DBT fester Bestandteil. Sie sehen das Consultation-Team und die Fallvorstellung, auch das kennen Sie aus der DBT-PTBS jetzt gerade schon. Was jetzt dazugekommen ist bei der Behandlung unserer Borderline-Patientinnen und Patientinnen, ist eben auch dieser Einzeltherapie-Block, in dem es jetzt auch eine Expositionsphase gibt. Wir exponieren hier nicht Traumatisierung, Traumanetzwerke, sondern wir machen sogenannte Emotionsexpositionen. Ich erkläre Ihnen gleich noch mal ein bisschen genauer, was das bedeutet, was wir da eigentlich exponieren. Die beiden oberen Punkte sind gleich. Es gibt am Anfang eine Orientierung. Wir klären erstmal Commitment. Wir schauen, sind die mit ihren Skills schon gut aufgestellt, um intensive emotionale Zustände aushalten zu können. Was brauchen die noch, damit sie mit uns in diese Arbeit gehen können? Und auch danach, nach Abschluss der Expositionsphase, gibt es hier die Leben-Entfalten-Phase. Ja, genau. Und der letzte Punkt, der jetzt auch nochmal als größerer Punkt im stationären und ambulanten Kontext bei uns dazugekommen ist, ist das Training zwischenmenschlicher Fertigkeiten. Es ist tatsächlich spannend, dass es bisher keinen größeren Part hatte, wenn Sie, wie Sie auch gehört haben, die soziale Integration und auch die sozialen Fähigkeiten, die unsere Patienten haben, massiv eingeschränkt sind. Ja. Und auch, ohne dass Sie es wollen, haben unsere Patientin eben eine Wirkung auf ihr Umfeld. Deswegen ist das Training zwischenmenschlicher Fertigkeiten jetzt nochmal ein ganz integraler Bestandteil im Rahmen der TF-DBT. Das ist sowohl im Einzel- als auch vor allem in der Gruppentherapie. Genau, also Sie sehen, die Abläufe sind im DBT-PTBS und im DBT-TI-Arm sehr parallel. Genau, das sind die Dinge, die dazugekommen sind, die Expositionen in Sensu, dann der Wise Mind, auch dazu werde ich Ihnen noch mal was erklären, das Training zwischenmenschlicher Fertigkeiten und das Selbsthilfemanual, das sind die Bestandteile der TF-DBT. So, jetzt, was machen wir? In der DBT-PTBS exponieren wir, geht es um die Traumatisierung. Na, das ist der Arm, wenn Sie sich erinnern, auf der linken Seite. Wir gehen davon aus, das heißt, wir gehen nicht davon aus, es ist eine Traumatisierung entstehen, Netzwerke bestehen aus sensorischen Eindrücken, aus Gefühlen, aus Körperreaktionen, die eben als Netzwerke abgespeichert werden. Und was führt dazu, dass es gibt immer wieder Auslöser, die diese Netzwerke bei Patienten aktivieren. Und das führt dann dazu, dass sie vehement versuchen, aus diesem Netzwerk wieder rauszukommen, aus ihrem Heimathorrorfilm wieder in die Gegenwart, in die Tagesschau zu kommen. Ja. Und es gibt viele Verhaltensweisen, die unsere Patientinnen und Patienten zeigen, um dieses Netzwerk erst gar nicht zu aktivieren, um gar nicht erst diese Gefühle, diese Körperreaktion, diese Gedanken aufkommen zu lassen. Jetzt kennen Sie vielleicht aus Ihrem klinischen Eindruck oder aus Ihrer klinischen Arbeit die Patientinnen und Patienten, die ganz Ähnliches berichten, allerdings keine PTBS haben, keine Traumatisierung, wie sie klassifiziert werden, erlebt haben. Die beschreiben ihnen trotzdem, da kommen Gefühle mit allen möglichen Gedanken, mit allen möglichen Körperreaktionen. Und ich mache alles Mögliche, um das wieder loszuwerden. Ja, das sind so die Patienten, vor denen man so stand. Also Herr Euler, Sie haben es auch diskutiert. Naja, was ist eigentlich Trauma? Ne, ab wann können wir es diagnostizieren? Was machen wir mit den anderen? Ja. Und daraus entstanden dann eben die schlüsselemotionalen Netzwerke, die wir mit unseren Borderline-Patientinnen und Patienten bearbeiten. Ganz analog zum Traumanetzwerk. Das ist, das müsste eigentlich gut genug erkennen. Erarbeiten wir mit Ihnen, was sind wiederkehrende Netzwerke, die bei unseren Patientinnen und Patienten auftauchen und die dazu führen, dass sie im Alltag immer wieder dysfunktionales Verhalten zeigen. Auch hier sehen Sie, die Netzwerke bestehen einmal aus Gefühlen. Wir sind weg davon gekommen, mit unseren Patienten zu gucken, und welches Gefühl war es dann genau? War es Wut? War es Scham? War es Schuld? Wir sind viel mehr ähnlich wie in der Traumatherapie dazu gekommen. Das ist ein Konglomerat. Da kommen häufig viele Gefühle gleichzeitig. Auch das werden Sie aus Ihrer Arbeit kennen. Patienten beschreiben, es ist alles auf einmal da. Dann ärgere ich mich, dann schäme ich mich, dann fühle ich mich schuldig, dann bin ich schon wieder einsam. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, was zuerst kommt oder was dann das Letzte ist, mit dem ich zurückbleibe. Das heißt, wir haben auch hier diesen Netzwerkcharakter, und mit diesen Emotionen kommen eben Körperwahrnehmung, Gedanken sind damit verbunden und meistens ein Handlungsdrang. Dieses Netzwerk wird aktiviert bei typischen Auslösern, auch da analog zum Traumanetzwerk. Und ebenfalls analog haben Sie auf den beiden Seiten noch alle Verhaltensweisen, die unsere Patienten zeigen, entweder um aus dem Netzwerk rauszukommen, also alles, was sie tun, um dieses aktivierte Netzwerk bewältigen zu können, das wieder zu beenden, oder alles, was sie tun, um gar nicht erst reinzukommen. Ja, ich schau mal kurz. Genau. Ich gehe im Workshop nachher, falls Sie dort teilnehmen, noch mal ein bisschen genauer darauf ein. Wir gehen davon aus, dass es zwei Hauptnetzwerke gibt. Bei manchen Patienten trifft das nicht im Detail zu, deswegen gibt es noch ein drittes, ein unspezifisches Netzwerk. Die beiden Netzwerke, die wir fast bei den meisten Patienten finden, das ist einmal ein Netzwerk, das heißt Angst vor dem Verlassenwerden oder Verlassenheit. Das ist häufig ein Netzwerk, das eben sehr früh entsteht, dass Patienten sich eben nicht verbunden fühlen mit ihrer Umwelt, nicht den Eindruck haben, meine Umwelt kann auf mich reagieren, mein Umfeld kann auf mich reagieren, ich bin allein mit dem, was ich mitbringe. Da finden wir häufig Gefühle eben von Einsamkeit, von Scham und Schuld, so wie Sie es auch vom Herrn Enning schon gehört haben. Das zweite Netzwerk, und das ist häufig ein Netzwerk, das sich ein bisschen später prägt, häufig dann, wenn unsere Patientinnen in den Kontakt mit Peergroups kommen, das ist das Demütigungsnetzwerk. Da geht es um soziale Attraktivität, soziales Ansehen. Und auch hier, jetzt können Sie sich vorstellen, Sie haben gerade gehört, wie wirken unsere Patientinnen auf ihr Umfeld. Und auch das kennen Sie, unsere Patienten sind häufig für Peergroups nicht sonderlich sozial attraktiv. Ja, sie sind häufig eben nicht Teil einer Gemeinschaft. Deswegen ist das zweite Netzwerk, das wir ganz häufig finden, das Demütigungsnetzwerk. Ja, hier häufig, wie der Name schon sagt, Gefühle von Demütigung, von Scham, dieses Entfremdungsgefühl, nicht dazuzugehören. Genau. Und analog zur Traumatherapie, wo man eben diese Traumanetzwerke exponiert, machen wir jetzt in der TF-DBT mit unseren Borderline-Patienten genau das. Wir exponieren diese Netzwerke. Man schaut gemeinsam mit dem Patienten, welches Netzwerk springt bei Ihnen immer wieder an und welches Netzwerk führt bei Ihnen im Alltag immer wieder dazu, dass Sie in Konflikte geraten, dass Sie Beziehungen abbrechen, dass Sie selbstverletzendes, suizidales Verhalten zeigen. Und dann exponieren wir diese Netzwerke. Das kann im stationären Alltag, haben wir genug Gelegenheit dazu, Situationen zu exponieren, die stattfinden, die auf Station stattfinden. Unsere Patienten rutschen ständig in ihre Netzwerke. Da ist der stationäre Alltag tatsächlich ein Vorteil. Man hat eine wunderbare Grundlage. Aber natürlich kann ich auch Situationen exponieren, so wie ich es in der Traumatherapie mache, die in der Vergangenheit liegen. Die Idee ist, dass die Patienten lernen, diese Gefühle auszuhalten, dass sie lernen, dass sie ein ordentliches Fahrtraining machen. Ja? Und dass sie eben nicht mehr auf ihre früheren Bewältigungsstrategien zurückgreifen müssen. Die Idee ist auch, dass Patienten Befürchtungen hinterfragen können. Ja, wenn ich die Gefühle zulasse, wenn ich mich damit auseinandersetze, wenn ich in die Gruppe reingehe, werde ich ohnmächtig, dann werde ich verrückt. Das kann ich nicht aushalten. Ja? Auch hier sind so Patienten, die Erfahrungen machen, kann ich wohl. Es ist nicht schön, es macht keinen Spaß und ich kann es aushalten. Und Gefühle werden auch irgendwann wieder ein Stück weit weniger. Genau. Jetzt müssen wir einmal kurz helfen. Wann habe ich denn gestartet und wie lange machen wir tatsächlich?
10 Minuten zu spät gestartet.
Genau. Habe ich 12:40 Uhr. Hervorragend, habe ich mehr als genug Zeit. Danke Ihnen. Um nochmal genauer darauf einzugehen, wann entstehen diese Netzwerke? Wir gehen davon aus, dass diese Netzwerke geprägt werden durch traumatisch erlebte Invalidierung oder traumatische Invalidierung, kurz. Wie kommt das zustande? Es kommt nicht zustande, wenn es eine Passung gibt zwischen Kind, zwischen Jugendlichem und dem Umfeld. Also wenn das Umfeld die Kapazitäten und die Fähigkeit hat, diesem Kind in all seinen Bedürfnissen oder einem Großteil seiner Bedürfnissen gerecht zu werden. Und es kann es natürlich sein, dass ich ein Kind habe, das relativ geringe Bedürfnisse hat, einen relativ geringen Anspruch hat, eine geringe emotionale Sensitivität. Und das Umfeld hat auch eher wenig Kapazitäten. Es entsteht kein Problem, weil es nach wie vor eine Passung gibt. Das Problem entsteht einerseits hier, und das ist der Fall, an den die meisten von uns sofort denken, nämlich wir haben ein durchschnittlich bedürftiges Kind, ein Kind mit einer durchschnittlichen, normalen, emotionalen Sensitivität und normalen Bedürfnissen. Und wir haben einmal ein Umfeld, das diesen Bedürfnissen nicht gerecht werden kann. Ja, da kommen die Worte Vernachlässigung, emotionale Erpressung, Liebesentzug, Bestrafung, all das, was wir vorhin schon gehört haben, ins Spiel. Das ist der eine Fall. Der andere Fall ist der hier drüben. Und den vergisst man in der Arbeit tatsächlich häufiger und gleichzeitig ist der wahnsinnig erleichternd, sowohl für die Behandlung als auch für die Betroffenen selbst. Das ist der Fall, dass ich ein Umfeld habe, das vielleicht im Kontinuum vollkommen okay ist. Das ist durchschnittlich. Ne? Das kriegt das eigentlich ganz gut hin. Das hat ausreichend Kapazitäten, das hat ausreichend Fähigkeiten. Und ich habe gleichzeitig aber ein Kind, das eine enorm hohe emotionale Sensitivität hat. Das starke Bedürfnisse hat, das viele Emotionen hat, das einfach viel Zuwendung und Unterstützung braucht in der Emotionsregulation. Und diesem Kind kann ein durchschnittliches Umfeld nicht gerecht werden. Und dann schaut man von außen drauf und denkt sich, naja, ich gucke mir das an, das war doch okay. Ne? Und gleichzeitig gibt es eben einen Betroffenen, eine Betroffene, für den war es nicht okay. Und da kann weder der Betroffene, die Betroffene, noch das Umfeld etwas dafür. Es gab einfach eine Nichtpassung. Ja? Selbst wenn objektiv das soweit in Ordnung war. Und das ist der Fall. Jetzt. Genau, der eben hochrelevant ist und der tatsächlich auch in der Besprechung mit dem Patienten sehr viel Erleichterung bringt für die Betroffenen, für die Patientinnen und Patienten selbst, weil sie merken, okay, ja, ich brauche vielleicht einfach mehr, ich bringe mehr mit und es ist in Ordnung. Und es kann am Ende des Tages niemand etwas dafür. Und gleichzeitig habe ich es als invalidierend erlebt, wenn die durchschnittlich mit mir umgegangen sind. Für mich war es zu wenig. Ich habe mich nicht gut aufgehoben gefühlt. Ich habe mich vernachlässigt gefühlt. Ja. So ist eben dieser Begriff traumatisch erlebte Invalidierung zustande gekommen. Wie der Henning vorhin schon so schön sagte, wenn man ein bisschen böse drauf gucken würde, ist es schon die nächste Invalidierung, dieser Begriff. Wenn meine Patienten das aber nahe bringt, können die damit sehr gut mitgehen. Deswegen scheuen Sie sich nicht davor, auch mit den Patienten zu besprechen, hey, gehören Sie vielleicht in diese Patientengruppe? Genau, das nochmal zum Begriff der traumatisch erlebten Invalidierung. Jetzt haben wir eben diese beiden Szenarien, wie traumatisch erlebte Invalidierungen zustande kommen können und wie diese beiden Netzwerke, die ich Ihnen gerade in aller Kürze vorgestellt habe, entstehen und geprägt werden. Genau. So. Das ist erstmal der erste kurze Überblick. Natürlich in diesem Vortrag geht das nur in Kürze über, was machen wir eigentlich mit unseren Borderline-Patientinnen und Borderline-Patienten jetzt in den Expositionen. Wie ich Ihnen gerade schon kurz erklärt habe, natürlich machen wir das in Sensu, so wie auch in der Traumatherapie. Wir exponieren zurückliegende Ereignisse, aktivieren Emotionen mit allem, was dazugehört, mit allen Körperreaktionen, mit allen Gedanken, die dann auftauchen und bringen unseren Patienten bei, das auszuhalten, das regulieren zu können, zu merken, ich drehe nicht durch, wenn ich das mache. Schön ist es begleitend immer, wenn wir das auch in vivo, in der Realität, im Alltag, mit den Mitpatienten, mit den Kollegen, mit der Familie tun können. Ne? Dass unsere Patienten nicht in der Theorie bleiben, sondern dann auch in ihrem Alltag ausprobieren und üben. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir eben die Übersetzung schaffen wollen aus dem Therapiezimmer in den Alltag der Patienten hinein. Und wie gesagt, das funktioniert meistens relativ gut, weil diese Netzwerke im Alltag bei unseren Patienten ziemlich schnell angehen. Genau. Ich würde jetzt noch einen Abstecher zum Wise Mind, der aus der Achtsamkeit entstanden ist, gehen, der so der zweite, neben den Expositionen, der zweite große Bestandteil ist, der jetzt in der TFDBT fest verankert ist. Dass Achtsamkeit ein wichtiger Bestandteil in der DBT ist, ist, glaube ich, bekannt, das brauche ich Ihnen nicht noch mal groß erklären. Auch den Ringen der Achtsamkeit werden vielleicht viele von Ihnen kennen, ne, wo die Was-Fertigkeiten, die Wie-Fertigkeiten drin sind. Und der Wise Mind ist sozusagen das Herzstück des Ringes der Achtsamkeit. Wise Mind, ich darf ganz ehrlich sein, es ist manchmal im ersten Moment ein etwas schwer zu greifendes Konstrukt oder Konzept. Man kann vielleicht denken, ach, ist ein bisschen spirituell und weiß ich nicht, kann ich nicht so viel damit anfangen. Das war zumindest meine initiale Reaktion darauf. Ich bin inzwischen großer Freund davon und wir merken im Alltag, es funktioniert erstaunlich gut bei unseren Patienten. Genau. Wise Mind ist, oder fangen wir andersrum an, was Marsha Linehan als Selbstbetroffene immer wieder auch beschrieben hat, ist, dass ich kann mir Skills aneignen, ich kann dysfunktionales Verhalten reduzieren, ich kann lernen, Emotionen zu regulieren, ich kann meine Gedanken hinterfragen, ich kann neue Lernerfahrungen machen. Und was einfach ganz schwierig anzugehen ist, ist dieses Gefühl, anders zu sein, dieses Gefühl, entfremdet zu sein, dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören. Ja. Und da kommt Wise Mind
ins Spiel. Wise Mind als Weisheit, die jeder Mensch in sich trägt. Das ist nichts, was wir uns erarbeiten müssen. Das ist etwas, was wir haben und etwas, was uns mit allen anderen Menschen in diesem Raum, auf dieser Welt verbindet. Und ganz wichtig, ich werde nicht Wise Mind erfahren, indem ich hier stehe und mit niemandem interagiere. Ne? Weil dann merke ich nicht, dass ich verbunden bin. Dann merke ich nicht, dass ich in Verbindung mit anderen Menschen bin. Ich muss in die Erfahrung kommen. Ich muss ins Tun kommen. Ne? Und ein anderer Begriff, den auch Martin Buber ganz gerne verwendet, ist die sogenannte Homebase. Also das ist mein Ort, auf dem ich sicher stehe, in dem ich verbunden bin mit allem, was mir wichtig ist, also mit meinen Werten und gleichzeitig offen in Verbindung mit anderen treten kann. Sie sehen hier noch ein Zitat von Marsha Linehan, die sagt, dass es so ein bisschen ist, als würde man nach einem Radiosender suchen. Am Anfang hört man ganz viel Rauschen. Je besser man hinhört und je besser man probiert und dreht, desto besser erkenne ich Melodien und irgendwann höre ich es ganz deutlich. Wise Mind besteht aus 4 sogenannten Tugenden. Und das sind Tugenden, in denen wir unsere Patienten trainieren wollen, zu hören. Sie alle tragen das in sich. Sie können ja mal überlegen, wenn Sie das Wort mit Freude hören, gibt es eine Situation, die Ihnen in den Kopf kommt, wo Sie sich daran erinnern, da habe ich mich mit jemandem gefreut. Da habe ich was beobachtet, da habe ich was gesehen und ich musste lachen, weil es mich so für diese Person gefreut hat. Ich sehe diverse lachende Gesichter vor mir sitzen. Ich glaube, bei vielen von Ihnen entsteht eine Erinnerung, entsteht ein Eindruck, wenn Sie dieses Wort hören. Genauso würde man das tatsächlich auch mit den anderen 4 Tugenden machen. Eine davon ist Gelassenheit. Das ist eine zentrale Tugend in der Arbeit mit unseren Patientinnen und Patienten. Und das ist auch tatsächlich häufig was, wo die echt Schwierigkeiten haben, eigene Beispiele zu finden. Oder dann können Sie sagen, hey, da habe ich beobachtet, wie jemand gelassen reagiert. Jetzt würde ich mir wünschen, auch so zu sein. Es ist selten, dass eine Patientin oder ein Patient sagt, ja, da erinnere ich mich ganz klar, da war ich tiefenentspannt in der Situation. Da hat mich jemand total gestresst, ist mir jemand total auf die Nerven gegangen und ich war ganz entspannt. Ja? Die beiden weiteren Tugenden ist das Mitgefühl, Compassion und eben die liebevolle Güte, tatsächlich auch gar nicht so einfach zu vermitteln, was das eigentlich bedeutet. Sie haben es hier nochmal in Textform, was diese 4 Tugenden bedeuten. Und auch hier prüfen Sie mal bei sich selbst, in Ihrem Alltag, wie sehr finden diese 4 Tugenden Raum? Wie häufig freuen Sie sich ganz pur, ganz einfach mit jemandem, ohne dass vielleicht im Hinterkopf so ein hätte ich auch gern auftaucht. Wie häufig sind Sie tiefenentspannt in stressigen Situationen? Eine Kollegin sagt Ihnen, könntest du meinen Vortrag morgen übernehmen. Schön, wenn dann der ärztliche Kollege auf Station vor einem steht. Wise Mind. Danke für die Erinnerung. Wie häufig empfinden Sie Mitgefühl für sich oder für andere? Und wie häufig ist da liebevolle Güte für sich oder für andere? Ich bin mir sehr sicher, dass Sie diese 4 Tugenden in Ihrem Alltag wiederfinden, dass es Ihnen vielleicht häufig gar nicht so bewusst ist, weil es etwas ist, was Sie ganz automatisch tun. Und dass es sicherlich die ein oder andere Tugend gibt, an der Sie vielleicht noch ein bisschen schrauben könnten, wo Sie sagen können, hey, das fällt mir schwer, mich einfach mit Menschen zu freuen, ohne dass da vielleicht Neid oder Eifersucht aufblüht. Prüfen Sie es mal für sich, wo Sie mit diesen Tugenden stehen. Und das ist genau das, was wir mit unseren Patienten machen. Wir möchten, dass sie ein Gefühl entwickeln, dass sie es schaffen, sich sozusagen in die Welt einzuklinken. Weil genauso wie ich Gelassenheit und Mitfreude hat, haben es die Menschen, die hier sitzen. Das ist etwas, was uns verbindet. Man würde es auch tatsächlich im Teaching genauso machen. Es gibt eine allgemeine Übung dazu und dann würde man eben mit den Patienten suchen, hey, was sind Beispiele, was sind Situationen, die Sie mit diesen Tugenden verbinden, sodass die Patienten dieses Gefühl, die sie in diesen Situationen haben, entstehen lassen können. Dann zunehmend üben, in diese Haltung zu kommen, auch in schwierigen Situationen oder gerade dann, ne, wenn sie es am dringendsten brauchen. Dass ich aus einer Haltung von Gelassenheit, von Mitgefühl für mich und für andere reagieren kann. Deswegen ist Wise Mind tatsächlich auch inzwischen mit allen Skills verknüpft. Viele von Ihnen werden den Stop-Skills kennen, Sie werden Vorsicht-Falle kennen, Sie werden das Gefühlsprotokoll kennen. Inzwischen ist Wise Mind Teil von allen Skills. Ne? Weil es wie ein, Sie lesen es, wie ein innerer Kompass sein soll, der mir hilft, in Momenten hoher Anspannung, in Momenten intensiver Emotionen, für mich und für andere sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Das ist nochmal der Stop-Skill, ne? Sie sehen es. Ja, nee, Sie sehen nicht mehr. War ich das? Sie sehen wieder was. Herzlichen Dank. Genau, ne, der klassische Stop-Skill, wo es erstmal darum geht, zu stoppen, einen Schritt zurückzutreten, zu schauen, wie hoch ist eigentlich meine Anspannung, kann ich noch denken, funktioniert noch irgendwas bei mir? Und dann eben auch zu schauen, sind emotionale Netzwerke aktiv, wenn ich dann in der Lage dazu bin, das gerade zu tun? Sind da ganz viele verschiedene gemischte Emotionen aktiv? Und dann die Frage, fragen Sie Wise Mind um Rat. Aus dieser offenen Haltung heraus, passt das, was Sie gerade fühlen, zu dem, was in der Tagesschau läuft? Und was wäre jetzt klug zu tun? Was brauche ich? Was brauchen andere? Wie kann ich umsichtig handeln? Wie gesagt, so skeptisch ich am Anfang war, unsere Patienten können es wahnsinnig gut aufnehmen. Es funktioniert. Das sind natürlich jetzt erstmal klinische Eindrücke. Was die Studien in ein paar Jahren dann sagen, werden wir sehen. Es ist erstaunlich, wie gut Patienten das annehmen können. Genau. Was wir am Ende des Tages in der Expositionsphase tun, ist, dass wir die Exposition verbinden mit Wise Mind, also dass wir diese Haltung mitnehmen in die Exposition. Dass Patienten lernen, dass diese Erfahrungen eben integraler Bestandteil ihrer eigenen Biografie sind, dass sie lernen, das zu akzeptieren und aus einer wohlwollenden Haltung heraus annehmen. Ja. Voraussetzung dafür ist, dass Patienten eben so ein stabiles Bild von Wise Mind haben, ein stabiles Gefühl aktivieren können, wenn sie Wise Mind aktivieren. Ja, es gibt Patienten, die Schwierigkeiten damit haben. Wir hatten jetzt gerade auf Stationen ein stark gläubiger Patient. Ne? Er hat gesagt, das ist ein Mist aus dem Buddhismus, das geht nicht, das kann ich nicht. Ich ne? Hatte gerade eine Asperger-Patientin, die mich angeguckt hat. Okay, ne? Gut, dann haben wir an Gelassenheit gearbeitet. Ne? Ob das dann Wise Mind heißt oder nicht, war völlig egal. Ja, es gibt vereinzelt Momente, wo das ein Konzept ist, wo wir auf Grenzen stoßen. Gleichzeitig ist es weit verbreitet, dass es tatsächlich ganz gut bei den Patienten andockt und dass die erstmalig auch davon berichten von, stimmt, ich bin ja irgendwie verbunden. Ne? Ich fühle mich nicht mehr ganz so fremd, ich fühle mich nicht mehr ganz so als Alien, ganz so allein. Das war es tatsächlich auch schon. Ich glaube, ich bin...
Ja, liebe Frau Mayer, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen schönen Einblick und ob des kurzfristigen Einspringens der sehr weise Einsatz von Wise Mind oder anderen Techniken, die uns geholfen haben, dass wir die schönen Inhalte hören durften. Ich fand es so im Überblick ganz beeindruckend, wie stark sich doch die Therapien weiterentwickelt haben, auch unter Berücksichtigung jetzt der besseren ethologischen Verständnisse der Rolle der frühen Trauma-Invalidierung und ja, mit diesem Wise Mind auch so ein Stück weit ein spiritueller Aspekt eigentlich hineinkommt, der dann aber doch in einer guten evidenzbasierten Form als Therapieangebot dann zur Verfügung steht. Also ganz, ganz herzlichen Dank.